Hiroshis Computerraum war keine Simulationsmaschine mehr. Er war zu einem Kontrollraum geworden. Ähnlich wie das Mission Control Center der NASA, das man in alten Filmen über die Mondflüge sah. Nur, dass Hiroshi allein vor all den Monitoren saß. Auf einem Bildschirm sah er den Burntwood Lake im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Er ging dabei über ein weit verzweigtes Anonymisierungsnetz verschiedener Server, von denen die meisten nicht in den USA standen. Auf diese Weise würde man später nicht feststellen können, dass sein Rechner im fraglichen Zeitraum mit der Webcam des unbekannten Angelfreunds, der sich Northern Light nannte, verbunden gewesen war. Das war wichtig. Auf einem zweiten Bildschirm verfolgte er eine grafische Darstellung dessen, was die Naniten, die er losgeschickt hatte, gerade taten. Sie taten eine Menge. Sie hatten sich um das 100-Milliardenfache vermehrt, ehe sie losgelegt hatten, und nun ging alles ziemlich rapide vor sich. Das zu verfolgen gab ihm eine Vorstellung davon, was sie damals auf Saratkov angestellt haben mussten. Dort war ja auch alles sehr schnell gegangen, den Berichten zufolge. Ihm war das erst übertrieben vorgekommen. Er hatte Reproduktions- und Produktionsraten errechnet, die ihm geradezu tollkühn erschienen waren. Doch die Realität, die er nun beobachtete, übertraf selbst das noch einmal. Das Faszinierendste war, dass er sein Haus überhaupt nicht zu verlassen brauchte. Er hatte sich anfangs allerhand komplizierte Pläne zurechtgelegt, wie er sich wohin begeben und wie er den Umstand, dass er dort gewesen war, verschleiern konnte. Alles nicht nötig. Alles, was er zu tun brauchte, war, einen Metakomplex Naniten mit den richtigen Befehlen zu impfen und sie dann auf den Boden des Labors zu setzen, damit sie sich auf die Reise machten, um sie auszuführen. Und nicht einmal diese Geste wäre notwendig gewesen. Sie hätten sich auch direkt aus dem Becherglas, in dem er sie aufbewahrte, auf den Weg machen können. Es gab kein Material, das für Naniten ein Hindernis darstellte. Es bereitete diesen Maschinen keinerlei Probleme, die Atome einer Panzerung, einer Abschirmung, eines elektrisch geladenen Zauns oder was auch immer einzeln zur Seite zu räumen, bis eine Öffnung geschaffen war, die sie passieren konnten, und anschließend die Atome alle wieder an ihren Platz zu setzen. Das war eine Basisroutine der Transporteinheiten. Dazu brauchte man ihnen gar keinen gesonderten Befehl zu erteilen. Das einzige wirkliche Problem war, sie auf ihrem Weg durch Felsen, Erdreich und unter Wasserläufen und Straßen hindurch zu steuern. Die Naniten konnten viel, aber sich an GPS-Signalen orientieren, das konnten sie nun beim besten Willen nicht. Das wäre von Robotern, die aus unbekannten Sternentiefen zur Erde gekommen waren, auch ein bisschen viel verlangt gewesen. Also musste Hiroshi sie dirigieren. Das hatte es erforderlich gemacht, ihre Programmierung ein wenig zu modifizieren, was wiederum eine gute Übung gewesen war, denn Modifikationen waren für das, was er plante, sowieso in vielerlei Hinsicht notwendig. Wie konnte er mit dem Komplex in Verbindung bleiben, während dieser unterwegs war? Es wäre per Funk gegangen, klar. Das war sozusagen die Standardmethode der Naniten, aber damit hätte er riskiert, aufgespürt zu werden. Man durfte getrost davon ausgehen, dass die Regierung ihn weiterhin überwachte. Schließlich war Hiroshi auf eine simple, aber verblüffend wirksame Lösung verfallen. Der Metakomplex hinterließ einfach eine Art mikroskopisch dünnes Telefonkabel, das er aus Kupfer- und Eisenatomen zusammenbaute, die er entlang seines Weges fand. Das Kabel war mit einer nanoskopisch kleinen Signaleinheit verbunden, die in Hiroshis Labor zurückblieb. Auf diese Weise genügte es, das auf schwächste Sendeleistung geschaltete Multibandgerät direkt neben den Startpunkt der Naniten zu stellen, um mit dem wandernden Komplex zu kommunizieren, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekam. Das alles hatte Hiroshi selbstverständlich zuerst ausprobiert. Und selbstverständlich waren die ersten Versuche schiefgegangen, ziemlich schief sogar. Aber irgendwann hatte es zum ersten Mal geklappt. Er hatte einen Nanitenkomplex beauftragt, ans äußerste Ende seines weitläufigen Grundstücks zu wandern und dort einen Würfel aus reinem Eisen zu erbauen. Anschließend war Hiroshi durch seinen Garten spaziert und hatte den Würfel tatsächlich vorgefunden, exakt auf dem Eckpunkt liegend. Das Weitere war nicht mehr schwierig gewesen. Zwar verfügten die Naniten nicht über ein Erdnavigationssystem, aber dafür waren sie imstande, zurückgelegte Entfernungen und Richtungen auf den Mikrometer präzise zu messen. Alles, was Hiroshi zu tun brauchte, war, die Distanz zwischen seinem Labor und dem Zielgebiet, der Insel im Burntwood Lake, möglichst genau zu bestimmen und den Naniten dann einen Befehl der Art zu erteilen. Geht zunächst 2507 Kilometer, 318 Meter und 12 Zentimeter nach Norden, Anschließend 1689 Kilometer, 781 Meter und 3 Zentimeter nach Osten. Als sie am Ziel angekommen waren, ließ er sie einen langen roten Stab hervorbringen, der aus der Erde ragte. Den hatte er tatsächlich auf dem von der Webcam übertragenen Bild ausgemacht, mitten auf der Insel. Auf Anhieb ins Schwarze getroffen. Beinahe unheimlich. Er hatte die Geschwindigkeit, mit der die Naniten sich fortzubewegen imstande waren, nicht ausgereizt. Es war nicht nötig gewesen. Er wusste nicht genau, wie schnell sie hätten dort sein können. Innerhalb von ein paar Stunden? Es hätte ihm genügt, dass sie nach einer Woche am Ziel ankamen. Das war auch für ihn Zeit genug, sich innerlich auf das vorzubereiten, was danach kam. Denn der nächste Befehl, den er den Naniten erteilte, war der, ein Programm auszuführen, das fertig in ihren Speichern lag. Ein Programm, das sie auf die Erde mitgebracht hatten. An dem hatte Hiroshi nichts verändert. Er wollte sehen, wie es unbeeinflusst ablief. Er vergewisserte sich noch einmal, unnötigerweise, dass die Aufzeichnung lief. Dann gab er den Startbefehl.